Matthäus 13. Wir steigen jetzt ein. Dabei sein ist alles, nicht nur heute Nachmittag, sondern auch bei dem, worum es in Kapitel 13 geht. Ich hoffe, es wird sich noch erschließen, warum ich diesen Titel gewählt habe. Matthäus 13 und das, ja, wie sagt man, das apfelgrüne Papier wahrscheinlich. Nennen wir es Apfelgrün. Das apfelgrüne Papier ist der Begleitzettel für diesen Nachmittag. Ich hoffe, dann sind Sie immer gut orientiert, wo wir uns jeweils gerade befinden. Die Präsentation soll auch ein bisschen Unterstützung dafür bieten. Und möge der Herr uns durch diesen, ja, ausgesprochen kräftigen und komplizierten, teilweise komplizierten, aber am Ende doch sehr, sehr ermutigenden Text hindurchführen. Ich hoffe, dass es gelingen wird, ein bisschen davon deutlich zu machen und eine Schneise so da hindurch zu schlagen, dass dann jeder für sich mit ganz viel Spannung und Erwartung diesen Text weiter studieren kann. Wir wollen noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir es hier wirklich mit deinem Wort zu tun haben und dass wir es in den Evangelien sogar, ja, mit dem, was du gesagt hast, direkt zu tun haben, wie du gelehrt hast, Herr. Und es ist für uns eine große Ehre und auch eine schwere Aufgabe, das zu verstehen, was du gelehrt hast, Herr. Aber danke, dass du versprochen hast, uns durch deinen Heiligen Geist zu leiten. Und wir bitten dich jetzt, dass du dadurch zu uns redest und dass jeder das von dir hört und das von dir bekommt, was er in seiner Situation braucht. Herr, wir danken dir, dass du bei uns bist. Bitten dich, dass du alle Störungen fortnimmst und unser Studium deines Wortes jetzt segnest. Herr, wir sind in deiner Hand und wir danken dir. Amen. Amen. Es geschah vor etwa 14 Monaten. Anschlag auf die Redaktion der französischen Satirezeitung Charlie Hebdo auf einem jüdischen Supermarkt in Paris im Namen Allahs. 17 Menschen wurden dabei getötet und dann brachte die betroffene Zeitung, deren Redaktion, also Charlie Hebdo, zum Jahrestag im Januar 2016 eine 32-seitige Sonderausgabe heraus mit einer Auflage von etwa 1 Million. Ich habe darüber an anderer Stelle schon einmal berichtet. Auf dem Titelblatt erschien... Ja, wer erschien da? Man sieht einen blutverschmierten, bärtigen Mann, ausgerüstet mit einer Schnellfeuerwaffe, blutbefleckt, mit starren, grimmigen Augen. Und offenkundig, dieser Mann ist auf der Flucht. Er soll offensichtlich einen Terroristen auf der Flucht darstellen. Der Titel dieser Sonderausgabe lautete: Ein Jahr danach, der Mörder ist immer noch auf der Flucht. Un an après, l'assassin court toujours. Und wer ist dieser Mann? Den der Herausgeber Laurent Sourisseau hier gezeichnet hat. Die französische Nachrichtenagentur AFP hat sehr schnell gemerkt, dass die dargestellte Person offensichtlich an den Gott der Christen erinnern soll. Das lässt sich an dieser Symbolik eindeutig festmachen. Und man fragt sich natürlich, warum? Warum wird zur Erinnerung eines Mordanschlags, der von bekennenden Moslems im Namen Allahs durchgeführt wurde, nun von der hauptbetroffenen Zeitung ein Jahr danach gegen den Gott der Bibel gehetzt, indem man ihn als Terroristen darstellt, mit blutverschmierten Händen, indem man ihn verhöhnt mit einer Karikatur? Wir gehen etwa 2000 Jahre zurück. Hier haben wir nochmal diesen Hinweis auf dieses Symbol der Dreieinigkeit und kommen ins 2. Jahrhundert. Wir sehen dort ein berühmtes Graffiti, gefunden 1856 auf dem Palatinhügel in Rom. Das ist einer der 7 Hügel, der als der älteste bewohnte Teil von Rom gilt. Was erkennen wir hier? Das erinnert an Charlie Hebdo. Oder Charlie Hebdo hat mich an diese andere Karikatur erinnert. Es gab also auch schon spöttische Karikaturen im 2. Jahrhundert. Ganz berühmt, diese Figur mit dem Eselskopf, hängend an einem Kreuz. Davor ein Mann, wir gehen mal zurück, ein Mann in der Phase der, in der Haltung der Anbetung. Und dann geschrieben, Alexamenos Zebete Theon. Das bedeutet, Alexamenos betet seinen Gott an. Ein Eselskopf am Kreuz. Alexamenos betet zu seinem Gott. Ein Gott, der es zulässt, dass man ihn kreuzigt, heißt das, ist ein Elend und ein Esel. Und wer dann zu so einem Gott auch noch betet, ist erst recht ein Esel. Und wir sehen, die Zeiten ändern sich, aber die Karikaturen bleiben sich irgendwie sehr ähnlich. Und der Hass und die abgrundtiefe Rebellion offensichtlich gegen diesen Gott ebenfalls. Und wir fragen, was lässt Gott sich alles bieten? Im 2. oder im 21. Jahrhundert? Wo bleibt da seine Macht? Wo sein Herrschen? Und was müssen sich Gottes Leute bieten lassen? Was haben sie vielleicht in der vergangenen Woche erlebt? Und hier kommt nun Matthäus 13 hinein. Dieses Kapitel hat eine dramatische Aktualität. Hier beschreibt Jesus die Situation seiner Gemeinde genau für die Zeit, in der wir jetzt leben. Und wenn wir unsere Situation, unsere Herausforderung, aber auch unsere Schwierigkeiten verstehen wollen, dann bekommen wir hier in diesem Kapitel Matthäus 13 einen Schlüssel zum Verständnis. Warum scheint Jesus manchmal so machtlos? Warum haben 2000 Jahre Kirchengeschichte die säkulare Welt offenkundig kaum verändert oder nicht stärker verändert? Warum gibt es so viele Kriege, Hunger, Streiterei? Warum gibt es Karikaturen wie auf dem Titelblatt von Charlie Hebdo? Warum gibt es in Gemeinden Streit und Uneinigkeit? Warum führt dieselbe Predigt bei dem einen zur Bekehrung und bei dem anderen zum Einschlafen, günstigstenfalls? Warum sagen sich manche Menschen vom Glauben los, die mal gut angefangen haben? Warum erscheint die Gemeinde Jesu Christi oftmals als so ein vermischter Haufen? Warum ist der Gemeindebau oftmals so mühsam und wie gegen ein Gefälle durchzuhalten? Und unsere Hoffnung ist, dass wir darauf hier eine Antwort finden und das auch auf uns zutrifft, was Jesus in Vers 11 sagt. Den möchte ich als ersten vorlesen, Matthäus 13, Vers 11. Er beantwortete und sprach zu ihnen, also zu seinen Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Das ist unsere Hoffnung. Dass es auch uns gegeben ist, heute die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Wir werden merken, es geht sehr kontrovers zu in diesen Versen. Und das wird umso verständlicher, wenn wir die Situation bedenken, in der Jesus diese Gleichnisse erzählt und ihre Anwendungen formuliert hat. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See, See Genezareth. Und es versammelte sich eine große Menschenmenge zu ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich setzte. Und alles Volk stand am Ufer. Und jetzt ist gewissermaßen die Bühne aufgebaut. Der See trägt den Schall, sodass viele in dieser Situation zuhören können. Hier oben am See Genezareth, wo diese Gleichnisrede gehalten wurde. Wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von Kapernaum. Und wir haben heute Vormittag gesehen in der Auslegung von Kapitel 12, dass die Lage sich zuspitzt. Entscheidungskonflikt um die Autorität des Königs. Das war der Vortrag von Steffen Denker. Und dieser Konflikt um Jesus, der lichtet sich jetzt. Die Fronten klären sich. Die Opposition formiert sich und positioniert sich. Die Konfrontation rückt immer näher. Und da hält Jesus eine, ja, man kann sagen, neuartige Form von Rede. Obwohl er immer bildhafte Ausdrucksweise liebte, das wissen wir von unserem Herrn. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Werft eure Perlen nicht vor die Säue. Und Jesus hatte ja auch schon vorher in Gleichnissen geredet. Denken wir an das Gleichnis, mit dem die Bergpredigt abschließt, Matthäus 7. Das Haus auf dem Sand und das Haus auf dem Fels. Aber jetzt bekommen diese Gleichnisse gewissermaßen eine programmatische, eine strategische Bedeutung, die Jesus auch erklärt. Und Das ist der erste Punkt, mit dem wir einsteigen. Und Sie haben das alles auch durchgegliedert, gewissermaßen auf Ihrem grünen Begleitzettel. Da können Sie dann auch Notizen noch hinzufügen. Eine verwirrende Rhetorik, die Doppelfunktion der Gleichnisse. Was ist ein Gleichnis? Die Definitionen sind umstritten unter den Fachleuten in der Philologie, in der Theologie. Wir gehen mal von folgender Definition aus. Ein Gleichnis schildert eine bekannte Alltagssituation und von dieser Alltagssituation leitet sie eine Anwendung ab, eine geistliche Anwendung. Im Neuen Testament gibt es etwa 40 Gleichnisse. Man redet auch von Real-Life-Stories, also Geschichten, die wirklich aus dem Alltagsleben, das den Menschen vertraut ist, gewonnen werden. Bei Gleichnissen ist es immer wichtig, nicht ins Fantasieren zu kommen, sondern genau hinzuschauen. Oftmals geht es nur um einen Hauptzielpunkt und nicht darum, alle möglichen Züge, die dieses Gleichnis hat, auszulegen. Dass solche Gleichnisse gibt es auch, dann würde man vielleicht eher von einer Allegorie sprechen. Also wenn nahezu jeder Punkt im Gleichnis eine Bedeutung für die Anwendung hat. Manchmal sind die Übergänge fließend. Und worum es sich jeweils handelt, muss man versuchen, am Zusammenhang und an der inneren Logik dieses Gleichnisses herauszubekommen. Am besten ist es immer, wenn Jesus die Gleichnisse selbst auslegt. Wir haben 3 Gleichnisse unter unseren 7, die Jesus selbst auslegt. Dafür bin ich sehr dankbar. Und die Jünger merken, die spüren irgendwie diese veränderte Situation. Wir sehen das an ihren Fragen in Vers 10, nachdem das erste Gleichnis erzählt wurde und Jesus sich dann später mit den Jüngern zurückzieht, wird berichtet, dass sie gefragt haben, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Was soll das? Was willst du damit bewirken? Und in Vers 36 stoßen wir wieder auf diese Frage. In Vers 36, wo die Jünger fragen am Ende, und sie traten zu ihm und sprachen, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und angesichts der zunehmenden Opposition setzt Jesus dieses Mittel jetzt verstärkt ein und verfolgt damit eine doppelte Absicht, die schon im Alten Testament vorgegeben ist. Deswegen wird Jesus auch 2 verschiedene Belege aus dem Alten Testament, einmal aus Jesaja 6 und dann aus Psalm 78 zitieren. Und die erste Funktion ist die, dass Gleichnisse verhüllen sollen. Gleichnisse sollen verhüllen. Das sind die Verse 11 bis 15. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Gleichnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Also wir merken ganz klar diese Unterscheidung zwischen drinnen und draußen. Ihr und jene, die Volksmenge, die nicht zum Glauben an Jesus Christus durchgedrungen ist. Und dann fährt Jesus fort, denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das noch genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Volk, das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und den Ohren hören und mit dem Herzen nicht verstehen und sich etwa bekehren und ich sie heile. Die Gleichnisse sollen verhüllen. Sie markieren eine Trennlinie. Jesus unterscheidet ganz deutlich zwischen drinnen und draußen. Und er sagt dir draußen, dir Herz verschließen, die nicht hören wollen, die nicht wirklich Jesus suchen, die bekommen von jetzt ab, nicht ausschließlich, aber verstärkt, rätselhafte Gleichnisse zu hören. Morgen werden wir sehen in Matthäus 14, dass Jesus nicht nur durch Gleichnisse zu der Menge spricht, sondern auch noch anders. Wir werden morgen einen sehr bewegenden Auszug lesen, wie Jesus auch zu denen draußen noch gesprochen hat. Und wie er sie mit unvorstellbarer Barmherzigkeit angesehen hat. Aber doch spitzt die Lage sich zu und er wird vermehrt diese Gleichnismethode anwenden. Und darin haben wir die gezielte Verhüllung wie ein vorweggenommenes Gericht gegenüber dem Unglauben. Wer nicht hören will, der bekommt dann eben Gleichnisse zu hören, die er nicht versteht. Aber gleichzeitig liegt darin auch dieses Locken, diese Provokation, frag doch nach, versucht es doch zu ergründen. Aber es ist nicht bruchlos. Und genau darin bestand ja zunächst der Auftrag Jesajas, den Jesus hier zitiert. Wenn wir uns das nochmal im Original in Jesaja 6, Vers 10 anschauen, dann lautet wortwörtlich der Auftrag an Jesaja, aus dem Jesus zitiert, folgendermaßen, Jesaja 6, Vers 10. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Das ist die Funktion der Gleichnisse an dieser Stelle. Wir denken über Gleichnisse, das soll illustrieren und besser erklären. Aber es hat hier genau die entgegengesetzte Aussicht. Es soll verhüllen. Es ist ein Teil des Gerichtes gegenüber dem Unglauben. Und hier geschieht etwas Ähnliches, was wir letzten Sonntag in unserer Reihe über den Römerbrief studiert haben, im Zusammenhang mit Römer 9, Vers 17 und 22, wo Paulus sagt, dass Pharao als Gericht über seinen Unglauben weiter verhärtet und verstockt wird. Und genau das geschieht hier, eine unheimliche Konsequenz in dieser sich zuspitzenden Konfrontation. Und doch stellen diese Gleichnisse einen Weckruf, immer noch einen Weckruf dar. Es ist immerhin eine interessante Form, die zum Nachfragen provoziert. Und deswegen ja auch dieser Ruf, mit dem Jesus das Gleichnis dort am See Genezareth abschließt in Vers 9. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Obwohl Jesaja die Augen und die Ohren verschließen will. Das ist das eine. Und dann sind diese Gleichnisse aber ebenfalls Erzählungen, die enthüllen sollen für die drinnen. Also für uns hoffentlich. Vers 16, glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Viele Propheten würden euch beneiden, dass ihr jetzt mir, sagt Jesus, dem Messias gegenübersteht und von mir persönlich unterrichtet werdet. So könnt ihr, Vers 11, die Geheimnisse verstehen. Jetzt sehen wir auch, was das bedeutet, ein Geheimnis im Neuen Testament. Geheimnis heißt, es wird jetzt etwas offenbart, das bis dahin noch nicht bekannt war. Also das ist das Prinzip der fortschreitenden Offenbarung. Gott lässt uns immer mehr von seinem Plan erkennen. Und Geheimnis meint nicht eine esoterische Sonderlehre, die nur unter Eingeweihten dann wahrgenommen wird, sondern Geheimnis meint, es wird jetzt etwas aufgedeckt und das soll weitergegeben werden. Und hier geht es darum, dass Jesus durch seine Gleichnisse etwas aufdeckt über das Reich Gottes, dass wir es besser verstehen. Also, wir sehen, Jesus offenbart und verschließt. Jesus verhüllt und enthüllt durch seine Gleichnisse. Und dass wir seine Botschaft verstehen, ist nicht selbstverständlich. Und liebe Leute, es ist letztlich auch nicht in unsere Verfügung gestellt, ob wir seine Botschaft verstehen oder nicht. Es ist Gnade, dass er uns die Ohren öffnet. Und er hat uns in Matthäus 11 ja schon gesagt, wem er das öffnet und wem nicht. Nur noch mal zur Erinnerung, Steffen Denker hat ja auch schon auf dieses Kapitel Bezug genommen. Matthäus 11, da sagt er, Vater, ich preise dich, dass du, Matthäus 11 ab Vers 25, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Denn so ist es dir wohlgefällig gewesen. Das heißt, denen, die mit offenen Fragen und offenem Herzen und der Bereitschaft, sich von Jesus belehren lassen, ihn bitten. Und die anderen, das sind die, die für sich selbst für klug halten und sich einbilden, nicht angewiesen zu sein darauf, dass Gott sich ihnen offenbart und dass Gott ihnen sein Wort offenbart. Verstehen ist nicht selbstverständlich. Aber für die Hörbegierigen, für die Jesus-Fragenden, für die demütig Wissenden Wollenden, für die werden die Gleichnisse dann zu einer pädagogischen Hilfe. Es ist so, als ob Jesus uns Privatunterricht geben würde. So müssen wir uns das vorstellen. Und auch zu dieser zweiten Funktion des Gleichnisses, sagt Jesus, gibt es bereits einen Hinweis. Eine weitere alttestamentliche Bibelstelle, die nicht vom Verschließen, sondern vom Öffnen spricht. Das ist Psalm 78, Vers 2. Den zitiert Jesus in Vers 35. Also warum redet er in Gleichnissen? Damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der da spricht. Hier wird von einem Psalm Asafs zitiert. Und Asaf wird in der Tat in 2. Chronik 29, Vers 30 als Seher bezeichnet. Also er hatte auch gewissermaßen eine prophetische Funktion. Und was sagt Gott jetzt durch den Propheten Asaf im Psalm 78? Wenn man das mal nachliest, in der Menge-Übersetzung heißt es so: Ich will auftun meinen Mund zur Rede in Sprüchen, will Rätsel verkünden von der Vorzeit her. Und dieses Rätsel verkünden bedeutet im Grunde genommen, will Gleichnisse auslegen. Und von der Vorzeit her, das heißt hier in der Art, wie Jesus das den Text übernimmt, was von Grundlegung der Welt war. Wörtlich steht da, was von Anfang an war oder verborgen war. Also diese Geheimnisse. Es ist also offensichtlich im Psalm 78 angekündigt, dass diese Rätsel, diese Gleichnisse so etwas sind wie eine verhüllte Offenbarung, die Jesus jetzt aufdeckt. Und all das, was Jesus jetzt aufdeckt über das Reich Gottes und was wir wissen müssen, um unsere Situation zu verstehen, macht Jesus damit deutlich, das ist nicht irgendwie ein Plan B. Das ist nicht eine Abweichung von dem, was Gott ursprünglich vorhatte, sondern es geht darum, dass jener ursprüngliche Plan jetzt weiter aufgedeckt wird, der von Anfang an geplant war von Gott, aber bisher noch verborgen. Und wir sind jetzt in dieser bevorzugten Situation, dass wir diesen Plan kennenlernen dürfen, dass es aufgedeckt wird vor unseren Augen. Also ich denke, es ist deutlich, eine Doppelfunktion haben die Gleichnisse: verschließen und eröffnen, verhüllen und enthüllen. Und die Frage ist, welche Funktion haben sie bei mir, bei dir? Wollen wir uns von Jesus unterweisen lassen? Und die Folge davon ist, dass die Schere zwischen denen, die wissen und verstehen, und die Schere zwischen denen, die in ihrer selbstzufriedenen Unbelehrbarkeit nicht nach der Antwort Jesu fragen, dass diese Schere immer weiter auseinandergeht. Die einen verstehen immer mehr, hoffentlich, und die anderen immer weniger. Und deswegen sagt Jesus hier, wer hat, dem wird gegeben werden, wer aber nicht hat, dem wird auch genommen werden. Der koppelt sich selbst immer mehr ab vom Reden Gottes, vom Erklären, das Gott schenkt. Wollen wir hören oder wollen wir selbstzufrieden uns mit dem bescheiden, was wir meinen zu wissen, in unserem Stolz oder in unserer Trägheit? Und das Kernthema dieser Gleichnisse ist eben dann, das macht Jesus auch deutlich, dass die Geheimnisse des Reiches Gottes, darum geht es. Und wenn wir das jetzt verstehen wollen, was in diesen Gleichnissen alles entfaltet wird von Jesus, dann müssen wir verstehen, was Reich Gottes eigentlich bedeutet oder Reich der Himmel. Matthäus verwendet gern den Bereich und vorwiegend den Begriff Reich der Himmel. Wenn man das vergleicht, Reich Gottes, Reich der Himmel, hat jeweils dieselbe Bedeutung. Matthäus schreibt ja vorwiegend an Juden, also die sind die Erstadressaten seines Evangeliums, und die Juden bevorzugten den Begriff Königreich der Himmel, weil sie ja aus Ehrfurcht, so war zumindest das ursprünglich, den Namen Gottes nicht einfach zu oft in den Mund nehmen wollten. Und da bot sich dann an, den Begriff Reich der Himmel zu verwenden. Aber wie gesagt, Reich Gottes und Reich der Himmel ist in seiner Bedeutung völlig gleich, und das wird auch in meinem Vortrag, denke ich, mal so und mal so formuliert sein, und das bedeutet immer das Gleiche. Also Reich Gottes und Reich der Himmel ist identisch. Eine grundlegende Entscheidung und beziehungsweise Unterscheidung müssen wir uns noch klar machen. Also wir schnitzen uns jetzt gewissermaßen die Instrumente, damit wir die Gleichnisse dann nachvollziehen können. Die Bibel unterscheidet unter anderem zwischen der universalen Herrschaft Gottes, dem universalen Herrschaftsbereich, und dem, was ich nennen würde, im Unterschied dazu, das personale Reich Gottes. Also der universale Herrschaftsbereich Gottes, der gilt allen Geschöpfen. Alle stehen unter dieser universalen Herrschaft Gottes. Das sehen wir etwa in Psalm 29, Vers 10. Ich habe einige dieser Verse auch auf dem Begleitblatt mit abgedruckt. Psalm 29, Vers 10. Der Herr thront über der Wasserflut. Ja, der Herr thront als König in Ewigkeit. Und da wird deutlich an diesem Psalm, es steht alles unter seiner Herrschaft. alles, was sich in der Schöpfung befindet. Oder Psalm 103, Vers 19, das sind nur wenige Beispiele, Sie werden da viele andere finden, wenn Sie einmal sich auf die Suche machen mit diesem Kriterium. Psalm 109, Vers 13, da heißt, Entschuldigung, 103, Vers 19, da heißt es, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Das ist die universale Herrschaft. Und im Unterschied dazu meint das Reich Gottes oder das Reich der Himmel, das personale Reich Gottes, das ist das Reich der Glaubenden. Das ist das Reich, von dem wir im Vaterunser sprechen, dein Reich komme. Das ist das Reich, über das Jesus mit Nikodemus redet, in Johannes 3, Vers 3. Wie kann ein Mensch ins Reich Gottes kommen? Das ist das Reich, von dem Jesus in Lukas 13, Vers 24 sagt, trachtet danach, das ist eine ganz zugespitzte Formulierung, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Das ist der Eingang in dieses Reich. Und dann heißt es im Vers 29, und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Also wenn wir von Reich Gottes sprechen, meinen wir das Zweite. Das personale Reich Gottes, das Reich der Himmel, das Reich, das den Glaubenden offen steht, in dem die Glaubenden sich befinden. Und wir müssen eines wissen, und deswegen bin ich so dankbar, dass dieses Kapitel 13 uns aufgetragen ist. Dieses Reich Gottes ist in der christlichen Szene, auch in der neoevangelikalen Szene, zum Kampfbegriff geworden. Und zwar zu einem Schlagwort für diverse sehr, sehr fragwürdige Lehren. Also etwa die Emerging Church operiert ausgiebig mit diesem Begriff und verfälscht ihn in krasser Weise. Die ökumenische Bewegung in den 60er Jahren hat mit einem verfälschten Reichsgottesbegriff gearbeitet. Und deswegen ist es mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass jeder, der hier zu den Bibeltagen kommt, wirklich definieren kann und klar sagen kann, was ist das Reich Gottes und was ist es nicht. Das wird uns helfen, viele falsche Lehren, die damit verbunden durch die Gemeinden wandern, sehr schnell zu erkennen und sehr präzise auch enttarnen zu können. Deswegen habe ich hier auf dem Begleitblatt einige Fakten und Basisdaten zum Reich Gottes Ihnen aufgeschrieben, die wir jetzt uns ganz kurz angucken wollen. Also das empfehle ich, diesen Zettel sich irgendwo aufzuheben, alle anderen natürlich auch. Nicht, dass die anderen weggeschmissen werden sollen. Und diese Fakten einfach drauf zu haben, weil sie sehr, sehr hilfreich sind, bestimmte Dinge zu durchschauen und zu klären. Und deswegen schicke ich das noch voran, bevor wir jetzt in die einzelnen Gleichnisse gehen, dass wir einfach nochmal eine saubere Definition haben. Was bedeutet Reich Gottes? Und wir können natürlich jetzt diese ganzen Bibelverse nicht aufschlagen, dann wäre der Vortrag schon vorbei. Also, Teilhabe am Reich Gottes bedeutet Kind Gottes sein, Bürger des Himmels sein, gerettet vor dem Gericht. Also zum Beispiel das Gespräch Jesus Nikodemus, die Teilhabe an diesem großen Festmahl, vieles andere. Reich Gottes kann synonym, also gleichbedeutend verwendet werden mit ewigem Leben. Wir haben etwa in dem, ein gutes Beispiel dafür ist Markus 10, Vers 17 bis 31, Jesus und der reiche Jüngling. Und da sehen wir, wie diese Begriffe synonym in gleicher Bedeutung verwendet werden. Gerettet werden, das ewige Leben haben, ins Reich Gottes kommen, das meint ein und dasselbe. Das Reich Gottes ist Gabe des Heils und Ort des Heils. Also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt, dass ihr da reinkommt. Wir treten ein, wir empfangen das Reich. Oder da fehlt noch ein Vers, den man dazu schreiben kann, Lukas 12, Vers 32, wo der Herr sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist, hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Gabe des Heils, Ort des Heils, das ist das Reich Gottes. Und der Weg zu diesem Heil ist die Vergebung der Sünden durch den Glauben an Jesus Christus. Deshalb geschieht die Aneignung dieses Heils im Herzen. Das ist ein inneres Geschehen. Dieses Heil, dieses Reich Gottes hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche äußeren Strukturen verändert werden, sondern es geschieht im Herzen. Sündenvergebung geschieht im Herzen. Der Glaube an Jesus geschieht im Herzen. Dass ich mich an ihn wende, dass ich mein Leben an ihn hänge, dass ich ihn anrufe. Das ist ein inneres Geschehen. Und von diesem inneren Geschehen ganz deutlich zu unterscheiden sind die sozial-ethischen Konsequenzen, die folgen werden. Wer sich bekehrt, wird anders leben. Wer Jesus gehorcht, bekommt auch ein anderes Verständnis für die Nöte seines Umfeldes. Aber es ist deutlich zu unterscheiden, die sozialethischen Konsequenzen, also dass Wilberforce, weil er Christ war, sich für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt hat, und das innere Geschehen des Christwerdens, des Gotteskindswerdens im Herzen. Und Jesus Christus ist als König des Reiches Gottes in erster Linie Retter und Herr und nicht Vorbild. Er ist in gewisser Hinsicht auch Vorbild. Aber Jesus ist nicht eigentlich Vorbild. Das ist nicht die Hauptfunktion, mit der die Bibel ihn uns vorstellt. Der uns zeigt, wie wir hier auf der Erde bestimmte Dinge tun sollen. What would Jesus do? Das ist nicht die Leitfrage, what would Jesus do? Sondern, was hat er für uns getan und was brauchen wir von ihm? Und dann natürlich auch die Frage, wenn unser Leben bei ihm gerettet ist, was will er dann, dass wir tun? Aber Jesus ist im Reich Gottes der König. Er ist primär Retter und Herr und nicht primär Vorbild. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, mein Herr und mein Gott. In keinem anderen Namen ist das Heil. Und jetzt kommt eine weitere ganz wichtige Unterscheidung. Das Reich Gottes hat eine gegenwärtige und eine zukünftige Dimension. Das müssen wir immer auseinanderhalten. Gegenwärtig, das Reich Gottes ist schon da. Wo ist es? Jesus sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist dort, wo ein Mensch Jesus gehört. Da ist das Reich Gottes. Es ist jetzt noch eine unsichtbare Wirklichkeit. Aber Jesus sichert zu, zukünftig, was jetzt noch nicht ist, aber was sein wird, wird er dann sein messianisches ewiges Reich aufrichten in Macht und Herrlichkeit. Also gegenwärtig ist es eine unsichtbare Wirklichkeit. Nur dadurch, dass es unsichtbar ist, ist es ja nicht weniger wirklich. Paulus macht ja deutlich, das Unsichtbare ist viel wirklicher als das Sichtbare. Also eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig, aber zukünftig wird es in Macht und Herrlichkeit sichtbar aufgerichtet, sodass niemand es mehr übersehen kann. Als Jesus auf der Welt war, war in seiner Person das Reich Gottes da. Also das Reich Gottes ist immer da, wo Jesus ist. Und deswegen, wenn Jesus in unserem Herzen ist, dann ist das Reich Gottes auch da. Aber als Jesus über die Straßen Nazareths ging, war das Reich Gottes eben auch auf den Straßen Nazareths, weil Jesus da war. In Jesus ist das Reich Gottes immer präsent. Und deswegen konnte Jesus sagen, etwa in Markus 1, Vers 15, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, weil ich da bin. Aber dieses nahe herbeigekommen machte deutlich, ja, es ist schon da, in der Person Jesu. Aber es ist auch noch nicht in Vollendung da. Das wird erst mit dem zweiten Kommen des Herrn passieren. Also wir müssen dieses ganz deutlich unterscheiden und die Bibel macht das konsequent. Gegenwärtig ist es unsichtbar, zukünftig wird es sichtbar. Das Reich Gottes ist dort präsent, wo Jesus ist. Aber, ganz wichtig, Jesus hat diese Welt nicht in das Reich Gottes verwandelt, sondern Jesus hat diese Welt für vergänglich erklärt. Er hat gesagt in Johannes 18,36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und über diese Welt hat er gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und der Apostel Paulus schreibt dann in 1. Korinther 7, 31, das Wesen dieser Welt vergeht. Und bitteschön, damit das ganz klar ist, Sie haben alle diese Verse aufgeschrieben, Sie können das alles in Ruhe und Muße nachforschen. Die Gemeinde Jesu, und bitte das dick unterstreichen, die Gemeinde Jesu erhält nirgendwo den Auftrag, das Reich Gottes in der Welt zu bauen. Das wird von Johannes Reimer und Tobias Feigs und Fabian Vogt und vielen anderen zweimal mit wachsender Begeisterung behauptet. Aber es ist einfach nicht wahr. Es widerspricht dem, was die Bibel sagt. Die Gemeinde bekommt nirgendwo den Auftrag, das Reich Gottes in der Welt zu bauen. Sondern die Gemeinde bekommt den Auftrag, in das Reich Gottes einzuladen. Und vom Bau spricht das Neue Testament im Zusammenhang mit Gemeindebau, aber nicht das Reich Gottes bauen. Und deswegen vollzieht das Neue Testament, und wenn Sie diese paar Kriterien klar haben, kann Ihnen schon nicht mehr so viel passieren an dieser Stelle. Eine ganz klare Unterscheidung zwischen Heil und Wohl, zwischen ewig und zeitlich, zwischen Jenseits und Diesseits, zwischen sichtbar und unsichtbar. Also gut, wenn wir sagen jenseits Dienstes, müssen wir sagen zwischen unsichtbar und sichtbar. Zwischen Soteriologie bzw. Erlösungslehre auf der einen Seite und Ethik auf der anderen. Zwischen dem Letzten und dem Vorletzten. Diese Unterscheidung zieht die Bibel konsequent durch. Und das ist eine Unterscheidung, die etwa die Transformationstheorie und die Emerging Church konsequent vermischt und verwischt. Um dieses Reich geht es, wie wir es hier definiert haben. Nicht wir definiert haben, sondern das Neue Testament definiert. Und von diesem Reich handeln die Gleichnisse in Matthäus 13. Und jetzt, denke ich, sind wir gut ausgerüstet, um auch die Brisanz von Matthäus 13 zu verstehen. Und wir fragen, wie kommt das Reich eigentlich zustande? Wer ist der Bauherr? Welche Baumethode? Und warum sind die Reaktionen auf den Bauherrn so unterschiedlich? Und das ist die erste Frage, auf die uns Matthäus eine Antwort gibt. Also das war jetzt gewissermaßen die theoretische Vorbereitung. Und jetzt kommen wir zum ersten Gleichnis. Das erzählt Jesus zunächst in der Öffentlichkeit und später wird er dann den Jüngern eine Erklärung geben. Es ist, ich lese Verse 3 bis 9, und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen, und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes fiel aber auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig, etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Und dann erklärt Jesus dieses Gleichnis. Und das ist bei uns jetzt in der Gliederung Punkt 2, die vielfältige Bevölkerung des Reiches, Bürger und Scheinbürger. Es gibt Bürger und es gibt Scheinbürger. Wie kommt das zustande? Ein Sämann ging auszusehen. Der Sämann ist der Herr. Und er sät was aus? Was ist das Saatgut? Das steht in Vers 19. So jemand das Wort vom Reich hört. Also, das Wort vom Reich, das hat die gleiche Bedeutung wie das Evangelium des Reiches. Das Evangelium des Reiches ist eben das Evangelium darüber, wie man ins Reich Gottes kommt. Es gibt zum Evangelium des Reiches auch so eine Sonderlehre, die behauptet, das Evangelium des Reiches sei das Evangelium, das unmittelbar hinweist auf den nahestehenden Eintritt ins tausendjährige Reich. Aber das ist doch mit vielen Klimmzügen verbunden, diese Interpretation, dass sie absolut nicht naheliegend ist. Das Evangelium des Reiches ist genau das gleiche wie das normale Evangelium, wie man ins Reich Gottes kommt. Eindeutig definiert ist das, wie man ins Reich Gottes kommt. Und dann muss man sich Folgendes vorstellen. Damals beim Weizenanbau. Also Jesus hat diese Gleichnisse ja erstmalig seinen Leuten erzählt, die von Ackerbau und Viehzucht anders dachten als wir heute wahrscheinlich. Da hat man in der Regel den Boden nicht gepflügt, bevor das Saatgut dann, wir sagen ja, untergepflügt wurde, sondern man hat ihn so gereinigt und hat dann quasi das Saatgut draufgehauen, aber wusste in der Regel nicht, was sich unter der Oberfläche befand. Und Jesus ist der Sämann und er sät das Wort Gottes, er sät sein Evangelium auf das Land. Und das Erstaunliche ist, dieses ein und dasselbe Saatgut bringt ganz unterschiedliche Ergebnisse hervor. Wie kommt das? Und das erklärt Jesus jetzt. Es liegt nämlich an den unterschiedlichen Herzensböden. Und da unterscheidet der Herr vier verschiedene Typen von Herzensböden. Der harte Weg steht für das geschlossene Herz, der steinige Acker für, ich nenne das mal, das nur gerührte Herz. Also es meint nicht geschüttelt und gerührt, sondern das meint gerührt im Sinne von ja, bewegt, angerührt, aber dann ist dann doch nicht so viel draus geworden. Dann das gespaltene Herz und schließlich das geschenkte beziehungsweise gläubige Herz. Wir wollen uns ganz kurz anschauen, wir können das jetzt nicht ausführlich entfalten, wie der Herr das erläutert. Also, auf dem Weg, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist aber der, bei dem es an den Weg gestreut war. Das heißt, der Same kommt nicht mal zum Keimen. Es fällt auf den Weg neben den Acker. Dieser Weg ist hart. Vielleicht sogar asphaltiert. Wie soll hier ein Samenkorn keimen? Die Menschen, von denen Jesus hier spricht, haben Gott gegenüber ein verschlossenes Herz. Und von daher hat der Teufel leichtes Spiel, den Samen wieder wegzunehmen. Vielleicht haben diese Menschen Gottes Wort schon oft gehört. Vielleicht haben sie es von Kindheit an gehört. Aber es ist zum einen Ohr rein und zum anderen wieder rausgegangen. Es ist nicht eingesickert. Es hat kein existenzielles Interesse ausgelöst. Das Herz bleibt dicht. Es prallt alles ab, wie so an einem Ostfriesenherz. Immun geworden ist mancher gegenüber dem Samen des Wortes Gottes, völlig unempfänglich. Diese Leute können die größte Bußpredigt hören und werden keine Reue zeigen. Sie können mit dem Anspruch Gottes an ihr Leben konfrontiert werden und werden nicht das leiseste Gefühl von Schuld dabei empfinden. Ihr Gewissen schlägt nicht mehr aus. Sie scheinen in sich selbst zu ruhen, selbstgenügsam, selbstgerecht, selbstzufrieden. Kein Bedürfnis nach Gott. Ich muss an einen jungen Menschen denken, damals in meiner ersten Gemeinde. Und da hatten wir, einige von den jungen Konfirmanden waren besonders interessiert gewesen. Und meine Frau und ich haben uns dann häufiger zusätzlich noch mit ihnen getroffen, das Wort Gottes gelesen. Und wir hatten den Eindruck, dass dabei einigen etwas in Bewegung gekommen war. Was davon geblieben ist, weiß allein der Herr. Aber ich erinnere mich an ein junges Mädchen, eine Konfirmandin, die einige Wochen später dann, als sie überhaupt nicht mehr kam und das alles so abtat, zu meiner Frau sagte, wissen Sie, ich brauche Gott nicht. Und Bibellesen auch nicht. Ich habe das jetzt seit einiger Zeit sein gelassen und mir ist nichts passiert. Sehen Sie, mir geht's genauso gut. Das ist das geschlossene Herz. Es kann kein Glaube entstehen, der Mensch kann nicht gerettet werden. Und dann der zweite Bodentyp ist eben das nur gerührte Herz. Dürre Erdschicht, darunter ist es felsig. Und weil es felsig ist, kann der Same keine Wurzeln schlagen und kann nicht tief eindringen. Er geht schnell auf, aber er hat keine Wurzeln, kein Wasser und geht auch schnell wieder ein. Dieser Mensch hat sich vielleicht schnell bekehrt oder gemeint sich schnell bekehrt zu haben. Er hat Gottes Wort ohne große Widerstände zugestimmt. Aber es war mehr ein Gefühlsausbruch, eine Rührung, eine schnelle Begeisterung. Vielleicht ein Mitgerissenwerden, weil andere auch sagten, sie hätten sich bekehrt. Jesus hat mich glücklich gemacht. Endlich habe ich Freude und nicht mehr so viel Angst. Und dann kommt nichts mehr. Ein religiöses Erlebnis, das zur Verschönerung des Lebens beiträgt, eine Weile. Aber dieses schöne religiöse Gefühl darf mich bitteschön nichts kosten. Mein dickes Ich darf nicht sterben. Helmut Thielicke hat über diesen steinigen Acker einmal gesagt, bei alledem braucht man nicht zu sterben, man braucht keine Buße zu tun, man braucht nur ein paar sogenannte christliche Grundsätze zu praktizieren. Das, was Steffen Denker heute Nachmittag mit Frömmigkeit beschrieben hat, also Frömmigkeit im negativen Sinne, Frömmigkeit ist ja eigentlich was Positives, aber eine nur noch formale Frömmigkeit. Und Thielicke weiter, das kostet wenig und krempelt einen nicht um. Das alles schlägt einem keine Wunden und weil wir keine Wunden haben, schreiben wir auch nicht nach dem göttlichen Arzt. Und darum bleibt alles beim Alten. Das ist das nur gerührte Herz. Wo Gottes Wort nur Rührung auslöst, produziert es ein seichtes Christsein in Anführungsstrichen, ohne Tiefgang, ohne Abkehr vom alten Leben, ohne Hunger nach Gerechtigkeit, ohne Gewissenssensibilität, ohne Demut. Dieser Same geht genauso schnell ein, wie er aufgegangen war, nämlich wann? Im Moment der Anfechtung. Auf dem felsigen Boden, Vers 20, gestreut ist es bei dem, der das Wort hört und zugleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Wenn das losgeht und die Eltern sagen, nee, ist doch nur Quatsch, komm, lass dich da nicht mitreißen. Und der Glaube keine Wurzeln hat. Wenn der Druck zu groß wird, Kompromisse einzugehen, wenn der Beruf mich fordert, dann ist mit Feuer und Flamme für Jesus nicht mehr viel. Und dann der dritte Bodentyp. Jesus macht deutlich, das ist das gespaltene Herz. Und da lesen wir weiter. Unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Der Boden ist gar nicht so schlecht. Aber neben dem Weizensamen wächst auch der Dornensame. Das scheint zunächst nicht zu stören. Der Weizensamen geht auf, der Dornenstrauch geht mit auf. Beides scheint so nebeneinander im Herzen zu existieren. Der Weizensame entwickelt sogar anscheinend ein paar Ähren. Aber schließlich wird er doch von den Dornen erstickt. Sie nehmen die Mineralstoffe weg, sie halten die Sonne ab. Es gibt keine Frucht. Dornensame und guter Same bleiben vermischt. Zum dornigen Acker gehört das geteilte, das gespaltene Herz. Der Mensch will schon Christ sein, aber er will die alten Bindungen nicht kappen. Er will Jesus an bestimmte Lebensbereiche nicht heranlassen. Bitte mein Ansehen soll nicht darunter leiden. Die Karriere soll nicht gefährdet werden. Die Hobbys werden nicht eingeschränkt. Die Bequemlichkeit wird nicht aufgegeben. Der Lebenswandel wird höchstens marginal, höchstens kosmetisch verändert. Das ist so die typische Haltung des sowohl als auch. Dornensame und richtiger Same. Der Glaube ist schon wichtig und Jesus ist gut. Aber die weltlichen Dinge sind eben auch wichtig und man darf ja nicht weltfremd werden und wir sind ja auch keine Sekte. Und dann kommen die Sorgen oder der Reichtum oder die Freuden. Das kann von dieser oder von jener Seite kommen. Auch die Freuden, das ist doch seltsam. Wenn Jesus nicht der Herr in meinem Leben wird, dann wird selbst die Freude zum Gift. Weil ich mir einbilde, es könnte eine Freude ohne Jesus geben und ich brauchte ihn da nicht. Oder das ginge ihnen nichts an. Wenn mein Leben gehört, dann wird die Freude eine ganz andere, eine viel, viel tiefere. Da kommen wir gleich noch drauf. Ja, dem gespaltenen Herzen ist Jesus schon wichtig, aber wie gesagt, der Besitz genauso, der Lebensstandard genauso, das Prestige genauso, das ungestörte Privatleben genauso. Es ist alles gleichberechtigt. Und irgendwann stirbt der Glaube, sagt Jesus, den Erstickungstod. Dieses sowohl als auch Gott gegenüber bedeutet letztlich Nein. Und wenn der Konflikt kommt, dann stirbt der Dornensame. Und dann kommt der letzte Abschnitt dieser Bodenprobe. Geschlossen, gerührt, gespalten. Und jetzt gibt es den Typ D. Und von dem sagt der Herr Jesus am Ende, auf das gute Erdreich gesät, aber es ist bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht. Und eine trägt 100-fältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Verstehen wir das? Das ist der dritte Bodentyp. Das geschenkte Herz, das gläubige Herz. In Lukas 8, wo der Paralleltext steht, da heißt es das feine, gute Herz. Aber damit ist nicht gemeint ein Herz, das von sich aus gut ist, sondern das gut gemacht ist. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass kein Herzensboden von Natur aus dieser Herzensboden sein kann. Kein Mensch hat von seiner Veranlagung her das richtige Herz, das gute Herz, sondern was im normalen Herzen steckt, werden wir bei den nächsten Bibeltagen in Matthäus 15 sehen. Ich hoffe, sie kommen trotzdem. Das gute Herz ist ein gut gemachtes Herz, ein von Jesus bearbeitetes Herz. Und das kann uns der Herr nur schenken. Und deswegen ist das gläubige Herz ein geschenktes Herz. Und die erste Frucht, die der Herr schenkt, ist eine echte Bekehrung. Dass einer wirklich seine Schuld vor Jesus erkennt, dass er wirklich zugibt, dass er Jesus braucht, dass er wirklich sein Leben an Christus hängt und sagt, ich weiß, dass ich ohne dich verloren werde und wäre. Und du bist allein mein Retter. Ich glaube dir, dass du für mich gestorben bist. Ich nehme das für mich in Anspruch, Jesus. Mein Leben gehört dir. Du bist mein Retter und mein Herr. Das ist gewissermaßen schon die erste Frucht, die auf diesem Acker wächst. Und dann kommt der Gehorsam dazu, dass wir Jesus dienen wollen, dass wir dem Sämann bei der Arbeit des Aussäens helfen wollen. Und dann geht das Gleichnis wieder von vorne los. Dann sehen wir den Acker aus, den Samen aus. Und auch daraus will der Herr dann Frucht schenken. Das ist das erste Gleichnis, wo der Herr Jesus deutlich macht, eine vielfältige Bevölkerung, Bürger und Scheinbürger in diesem Reich. Und das hat zu tun mit diesem Herzensboden und dieser Herzensboden, auf dem die Frucht wirklich wächst, wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Das ist auch eine Realität. Aber der Herr sieht das. Und wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Und wir Menschen können sowieso nicht ermessen, was 100-fältig und was 30-fältig ist. Aber es gibt Frucht. Es gibt Frucht, die mal mehr, mal weniger zu sehen ist, aber es gibt Frucht. Und dieses Herz ist ein geschenktes Herz, das nur der Herr geben kann. Und da ist Reich Gottes. Und wir merken, wenn wir das lesen, bei diesen Geschehnissen rund um das Reich Gottes, um die Erlangung des ewigen Lebens, um die Gotteskindschaft, handelt es sich um sehr konfliktreiche, um sehr umkämpfte Vorgänge. Und wir sehen auch mit Erschrecken, dass es nicht ohne Rückschläge abgeht, nicht ohne Enttäuschungen. Und wir sehen auch, die Zahlenrelation, ne? 3:1. Es ist nicht gesagt, damit sagt Jesus nicht, 75% des Samens geht nicht auf. Aber es soll uns zu denken geben. Eine vermischte Bilanz. Aber auch die Gewissheit, dass es Frucht gibt. Und jetzt entsteht eine Frage. Die Frage will ich noch vor der Pause stellen und die Antwort dann nach der Pause geben. Damit sie auch wiederkommen. Die Frage lautet, warum? Warum gibt es diese durchwachsene Bilanz? Warum kommt das Reich Gottes nicht unangefochtener? Warum ist es nicht einfach ein Triumphzug, der wie in der Ex-DDR Wahlergebnisse von 99% hervorbringt? Sowas gibt es bei uns nur noch beim Bundesparteitag der CDU für die große Vorsitzende. Aber die hat ja auch Erfahrung mit dem System der DDR. Also warum ist die Situation eben in geistlichen Zusammenhängen nicht so? Warum? Warum ist es so unübersichtlich? Darauf antwortet der Herr mit dem zweiten Gleichnis, und das wird dann unser dritter Punkt sein, nach der Pause, die unübersichtliche Situation des Reiches Weizen und Unkraut.